Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, weil das zeigt mir, dass du über den Tellerrand der Gesundheit hinausschauen möchtest. Falls du das allererste Mal auf meinen YouTube-Kanal oder in meinen Podcast reinhörst, dann fühl dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. In den Interviews spreche ich mit Experten und wir schauen über den Tellerrand der Gesundheit, um dir Impulse, Know-how und Tools an die Hand zu geben, um entsprechend, falls die Gesundheit schon in irgendeiner Form beeinträchtigt ist, rauszukommen, Lösungsansätze, um deine Gesundheit zu erhalten und im besten Falle zu optimieren. Und in der heutigen Episode geht es um das Thema Schmerzen. Hast du gegebenenfalls Schmerzen oder kennst du jemanden, der Schmerzen hat? Knieschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen und. Selber habe ich viele Jahre in Sporttherapie und in der medizinischen Trainingstherapie gearbeitet und begegne auch heute immer wieder Klienten mit Schmerzen. Ich spreche mit Luise Walter. Sie ist Expertin in dem Bereich Neuroathletik. Und Neuroathletik ist in den letzten Jahren, 2016, 17, 18, 19, 20, immer präsenter geworden. Wir besprechen das Thema, wie kann ein neurozentrierter Ansatz, also Neuroathletik, dir bei Schmerzen helfen. Luise ist unter anderem zertifizierte Personal Trainerin. Sie fokussiert sich auf die funktionelle Neurologie und auf neuronales Bewegungstraining. Sie hat nationale und internationale Fortbildungen genossen und bildet sich fortlaufend weiter. Sie verfügt über ein fundiertes Fachwissen in der Rehabilitation, Verletzungsprophylaxe und Performance-Steigerung. Mit ihrem neurozentrierten Personal Training wurde sie sogar 2019 zum Newcomer des Jahres für den NEOS Award ausgezeichnet. Wenn dich das Thema Schmerzen weiterhin interessiert, dann kannst du auch gerne in die Videobox und in die Shownotes schauen, weil da bekommst du noch mehr Querverweise und Möglichkeiten, dem Thema auf den Grund zu gehen. Du kannst aber auch auf www.function-basics.de/Luise-Walter schauen, um noch mehr Möglichkeiten zu bekommen. Wenn dich das Thema Gesundheit, selbstbestimmte Performance, also wie bekommst du die PS auf die Straße, und Happiness interessiert, dann schau weiterhin in die Shownotes und auf meine Homepage www.function-basics.de, weil dort biete ich dir viele exklusive Formate wie Online-Webinare und Online-Kurse an, aber auch Coaching, um dein Fundament für Gesundheit zu kreieren. Du findest aber auch dort meinen Functional Basics Guide, das ist ein kostenfreier Online-Kurs mit über 20 Stunden Videoinhalt mit Dokumenten, Fragebögen, um ursächlich zu arbeiten. Da fließen Inhalte aus der funktionellen Medizin mit rein, aus der KPNI, also Klinik, Psycho- und Neurologie, aus dem systemischen Coaching und viele Fachbereiche mehr. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Willkommen wieder im Podcast Functional Basics. Heute sitze ich mit Luise zusammen. Ich habe Luise ja schon im Vorspann schon mal etwas vorgestellt. Luise, ich freue mich, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Heute ist das Thema ja einmal Neuroathletik im Bereich Schmerzen, wie die Neuroathletik im Bereich Schmerzen helfen kann. Bevor wir in die Details und in die Tiefe hineinschauen. Kannst du dich den Zuhörern etwas vorstellen? Wo kommst du her und wie bist du zu dem Thema Neuroathletik und Schmerzen, was sich das damit verbindet, gekommen?
Ja, also erstmal danke nochmal für die Einladung. Ich bin Luise Walter, ich bin Personal Trainerin in Berlin und habe mich fokussiert quasi auf die Schnittstelle zwischen Medizin und Fitness und bin tatsächlich über meinen jetzigen Arbeitgeber auf die Neuroathletik gekommen, beziehungsweise auf die C-Health-Kurse. Ganz kurz zum Hintergrund vielleicht nochmal. Ich bin selber doppelt Bandscheiben operiert, also habe selber mit Schmerzen relativ viel Erfahrung machen dürfen und machen müssen. Und habe mich dann in meiner eigenen Reha immer gefragt, okay, irgendwie scheint es eine Lücke zwischen medizinischer Grundversorgung zu geben und dann dem eigenständigen Training. War damals noch Anfang oder Mitte 20 und dachte mir so, okay, es kann ja nicht sein, dass man relativ jung, frisch operiert, keinerlei Möglichkeiten hat, wirklich wieder hundertprozentig fit zu werden. Habe mich damit dann relativ lange auseinandergesetzt. Habe dann selber angefangen, Personal Trainer Lizenzen zu machen, weil ich mir dachte, okay, wenn es die Lücke gibt, werde ich nicht die Einzige sein, die in diese Lücke so ein bisschen reinfällt. Habe dann Teilzeit in der Orthopädie- und Unfallchirurgie-Praxis angefangen, bei denen ich jetzt auch noch Halbzeit arbeite, um quasi so ein bisschen mir wirklich Reha-Prozesse anzuschauen, Verletzungsprophylaxe anzuschauen und habe parallel mein eigenes Business aufgebaut als Personal Trainerin und habe mich am Anfang extrem fokussiert quasi nur auf Kunden mit Rückenschmerzen und der Rückenproblematik, die selber auch entweder Bandscheibenvorfälle oder zum Teil sogar auch schon Operationen hatten und habe aber immer irgendwie so ein bisschen gemerkt, mit den normalen Trainingsansätzen fehlt mir eine Möglichkeit und ein Tool, den Leuten endgültig eine Schmerzbefreiung quasi zu schaffen und denen wirklich die Schmerzreduzierung und Bewegungsoptimierung zu ermöglichen. Bin dann auf C-Health gestoßen, also ein amerikanisches Ausbildungssystem, was in Europa mittlerweile quasi auch Neuroathletikkurse anbietet und habe dann gemerkt, okay, das ist für mich so ein bisschen die neurozentrierte Linse, die mir nochmal einen ganz anderen Blick auf Bewegung, auf Schmerzen und auf körperliche Zusammenhänge quasi gibt und habe mich da jetzt in den letzten anderthalb Jahren extrem reingefuchst und reingesteigert und habe jetzt in beiden Themengebieten quasi wirklich meinen Fokus auf dieses neurozentrierte Training gesetzt.
Also dieses neurozentrierte Training und Neuroathletik, ist das eine leichte Differenzierung oder sind das zwei gleiche Begriffe für die ein und dieselbe Thematik?
Ja, gute Frage. Ich würde sagen, es sind ein bisschen zwei unterschiedliche Begriffe, weil Neuroathletik ja immer suggeriert, dass man mit Athleten zusammenarbeitet. Jetzt kann man natürlich rechtfertigen, ja, jeder, der sich bewegt, ist ein Athlet. Tatsächlich aus der deutschen Geschichte, was Neuroathletik angeht, kommt es aber tatsächlich eher aus dem Leistungssport und im Spitzensport. Und auch wenn ich Leistungssportler habe, mein Fokus ist aber tatsächlich ein anderes Klientel und wirklich eher Kunden, Patienten mit Schmerzzuständen und Bewegungseinschränkungen. Deswegen rede ich für mich privat immer lieber von neurozentrierten Training, weil ich finde, das ermöglicht eine größere Bandbreite und suggeriert nicht dieses, ich bin im Leistungssport fokussiert und verbunden.
Okay, also sprechen wir heute in dem Podcast tendenziell vom neurozentrierten Training mit Kontext Schmerzen. Darf ich ganz kurz fragen, wie alt du bist?
Ich bin 32.
Ah, hey, ich auch. Noch.
Sehr gut.
Du hast gesagt, du hast einen zweifach operierten Bandscheibenvorfall gehabt?
Genau. Erste OP 2016, zweite OP 2018.
Kannst du ganz kurz, weil der eine oder andere, der vielleicht sagt, was in so einen jungen Menschen, Jahren, ich habe ja auch viele Jahre im Reha-Sport gearbeitet und habe junge Menschen mit einem Bandscheibenvorfall kennengelernt. Gibt es bei dir da eine Vorgeschichte, wie es dazu kam?
Nee, tatsächlich nicht. Deswegen fand ich auch diesen neurozentrierten Ansatz so spannend, weil mich natürlich auch alle Leute im Umfeld immer gefragt haben, hey, du bist relativ jung, du bist extrem sportlich, du bist weit weg entfernt von Übergewicht und bewegst dich extrem viel, hast eigentlich einen gesunden Alltag quasi. Und deswegen finde ich jetzt diese neuen Schmerzansätze mit den neurozentrierten Ansätzen tatsächlich auch so spannend, um zu fragen, okay, wo kommt das her? Weil ja, natürlich hatte ich mal Fahrradunfälle, natürlich habe ich eine Zeit lang viel Sport gemacht, aber nie so, dass man jetzt eine spannende Geschichte erzählen könnte und sagen könnte, damals der Skiunfall oder damals bei irgendeinem krassen Wettkampf ist etwas passiert, sondern tatsächlich einfach ein Zusammenspiel aus überhöhter Muskelspannung, aus Augen, die nicht wirklich gut integriert sind und damit quasi ein Overload an Informationen im Gehirn, was es dem Gehirn schwer macht, sich selber quasi zu schützen. Und dann kommt natürlich irgendwann vom Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen. Und in meinem Fall war es dann halt die Bandscheibe, die zweimal nacheinander auf zwei Ebenen nachgegeben hat.
Okay, du hast jetzt ein paar Begriffe mit reingebracht. Einmal, dass die Augen nicht richtig integriert sind. Und lass uns mal in das Thema Schmerzen reinschauen.
Ja.
Wo kommen denn Schmerzen her?
Genau, also ich erkläre das meinen Kunden immer am liebsten so, man muss sich ein Dreieck vorstellen, was quasi das zentrale Nervensystem wiedergibt und den Körper. Da gibt es, vereinfacht gesagt, quasi Input, der empfangen wird über sensorische Informationen, also beispielsweise über die Augen, über das Gleichgewichtsorgan oder über Muskeln, Sehnenbänder und Gelenke. All diese Informationen müssen vom Gehirn verarbeitet werden, also man hat die Integration. Das heißt, das Gehirn, das Nervensystem entscheidet, was mit dem Input passieren soll, ob das wichtig ist, ob das von Bedeutung ist und was getan werden muss, also quasi eine Entscheidungsfindung. Und dann gibt es einen Output, das heißt, es wird zum Beispiel motorischer Output erzeugt, also in Form von Bewegung oder zum Teil in Form aber eben auch von Schmerz oder Schutzreflexen etc. pp. Das heißt, wenn man sich dieses Dreieck anguckt, Input, Integration, Output, kann es immer sein, dass auf einer der drei Ebenen irgendwo eine Fehlinformation passiert und dass das Gehirn dann sagt, okay, hier scheint irgendwas nicht ganz sicher zu sein. Und wenn sich das Nervensystem nicht mehr sicher fühlt und das Gefühl hat, quasi der eigene Körper ist bedroht, dann gibt es eine Schutzreaktion, Output, meistens dann in Form von Schmerz.
Also Schmerz ist jetzt, nehmen wir mal an das Beispiel Rücken. 80% der Deutschen haben ja Rückenschmerzen. Dass da, wo es weh tut, eventuell gar nicht das Problem ist?
Genau, also das ist, glaube ich, immer so der erste Grundsatz, den man vielen Leuten nehmen muss. Ein Schmerz korreliert nicht immer mit einem Gewebeschaden, sprich, nur weil der Rücken schmerzt, muss es nicht sein, dass im Rücken quasi auch ein Gewebeschaden, beispielsweise ein Bandscheibenvorfall ist, sondern es kann genauso gut auch sein, dass man einen Rückenschmerz hat. Man hat aber gar keine Bandscheibenvorfälle oder das Gewebe an sich hat gar kein Problem. Oftmals, gerade um bei dem Beispiel zu bleiben, ist es bei Rückenschmerzen ja tatsächlich einfach ein Spannungsproblem. Und das muss man sich immer so ein bisschen angucken, um das zu vereinfachen, nicht zu sehr quasi in die neurologische Ebene zu gehen. Nehme ich oft den Threat Bucket, also Gefahreneimer, als Bild, weil man sich das, glaube ich, da ein bisschen besser vorstellen kann. Wenn man einen Eimer hat und da kommen alle äußeren Einflüsse rein, da kommen deine Bedeutung, deine Ängste, deine Erwartungen, dein soziales Umfeld, wie gut kannst du sehen, wie gut ist deine Ernährung, wie gut ist dein Schlaf, wie gut ist dein Stressmanagement quasi im Allgemeinen, in welchem sozialen Umfeld bist du, aber auch in welchem Arbeitskontext befindest du dich, zum Teil kulturelle Faktoren, vor allem aber auch dieses ganze Mindset-Thema, also was ist dein Glauben, dein Wissen, deine Logik, wie sehr bist du bereit, verschiedene Thematiken auch zu hinterfragen. Der Eimer ist relativ groß, das heißt, da passt relativ viel rein, beispielsweise junge Eltern, die wenig schlafen, wo man sagen würde, ja, das ist vom Körper nicht machbar, das geht für einen gewissen Zeitraum. Politiker, die extremen Stresssituationen ausgesetzt sind, die teilweise 20 Stunden lang in irgendwelchen Sitzungen sitzen, junge Ärzte oder Ärzte allgemein, die teilweise 36 Stunden am Stück im OP sind, wo jeder sagen würde, ja, es geht körperlich nicht. Der Körper ist in der Lage, sehr lange sehr viel zu ertragen, aber auch der Eimer ist nach oben hin irgendwann begrenzt. Sprich, ist der Eimer nach oben hin voll, reagiert das Nervensystem, reagiert unser Gehirn und sagt, okay, ich muss dich jetzt schützen und reagiert dann wieder mit einem Output, wieder in Form von beispielsweise Schmerz oder Schutzreflexen, Immunreaktionen oder Bewegung. Und da wir aber gelernt haben, dass Schmerz relativ effektiv ist, ist das natürlich die einfachste Möglichkeit, um eine Verhaltensveränderung hervorzurufen.
Also quasi, wenn die Kacke am Dampfen ist oder der Eimer schon voll überläuft, ist,
genau,
überläuft, dann ist die Motivation hoch, in die Veränderung zu gehen.
Richtig, also tatsächlich, und das merkt man auch im Arbeitsalltag mit Klienten immer, ich finde es deutlich einfacher, mit Schmerzpatienten und Schmerzkunden zu arbeiten, weil die natürlich eine ganz andere Motivation haben. Für die ist es eine ganz andere Bedeutung, wieder aus dem Schmerz herauszukommen. Die haben eine ganz andere Erwartungshaltung als beispielsweise ein Freizeitsportler, der ein bisschen schneller werden möchte, weil das ganz andere Erwartungshaltungen sind. Mhm.
Zumindest kann man ja auch beides von der Objektivität anders messen. Der schneller werden will, den stoppe ich die Zeit, verändere genau, das richtig. System, guck, ob er schneller ist. Wie würdest du jetzt das auf dem Schmerz objektivieren, dass du das Ganze messbar machst?
Ja, das ist tatsächlich in der Wissenschaft auch nach wie vor und vor allem auch in der Trainings- und Rehabilitationsmodulation ein spannendes Thema. In Amerika beispielsweise sagt man niemals in den Schmerz hinein testen. Aus eigener Erfahrung teste ich in den Schmerz. Das heißt, wenn ich einen Kunde habe, der Schmerzen hat, lasse ich den eine leichte Bewegung ausführen, beispielsweise wenn der Rückenschmerz hat, eine leichte Vorbeuge. Ich sage nie, direkt in den Schmerz hineinzugehen, aber ich glaube, jeder, der schon mal Schmerzen hat, kann ziemlich genau bei welcher Bewegung auch immer sagen, ah ja, okay, jetzt merke ich langsam, jetzt geht es in den Schmerz hinein. Das ist für mich immer eine Grenze, dass ich sage, maximal bis dorthin. Und dann fangen wir an, in der Trainingssession quasi miteinander zu arbeiten. Und dann wird immer wieder getestet, okay, wird die Range of Motion, also wird der Bewegungsumfang besser, fühlt es sich leichter, einfacher an, die Bewegung zu machen. Beispielsweise, ich bleibe jetzt mal bei dem Rückenschmerz, wird die Vorbeuge tiefer, kann er die Vorbeuge schneller ausführen, sicherer ausfühlen, fühlt er sich quasi weniger bedroht davon. Das ist eine Möglichkeit quasi zu testen. Eine andere Möglichkeit, was ich relativ häufig mache, sind zwei Sachen. Einmal nur Ganganalyse, die Person laufen zu lassen, weil jeder mit Rückenschmerzen hat ein relativ auffälliges Gangmuster. Und einfach, weil es Neuroathletik oder ein neurozentrierter Ansatz ist und ich sehr fokussiert darauf bin, ich lasse ganz viele Leute testen, ob sie besser sehen. Mhm. Um auch einfach da wieder die Korrelation zu zeigen, egal welches Input- und Output-System du veränderst, dein Körper wird besser. Das heißt, es ist egal, ob ich dann teste, ob der Schmerz weniger geworden ist oder ob die visuelle Fähigkeit, also das Scharfsehen beispielsweise, besser geworden ist oder ob ich beispielsweise einen Krafttest mache. Bloß Krafttest ist bei den meisten, die Rückenschmerzen haben, erstmal relativ irrelevant. Das interessiert die meisten wenig, sondern die wollen erstmal aus dem Schmerzmuster herauskommen.
Also mit dem Krafttest, das kenne ich aus mit der Handgrifftest. Dass du quasi aus verschiedenen Stellungswinkeln der Arme die Handgriffkraft überprüfst. Ja. Und es kann sein, dass auf der rechten Seite zum Beispiel, wenn der Arm gestreckt Richtung Himmel oder Decke dann ist, die Kraft vom Output 80% weniger ist. Also kaum noch was ankommt. Und die Person dann natürlich dann ein Gewicht in die Hand zu drücken, wird dann schon tricky oder bilateral zu trainieren. Mit der Person.
Genau. Und das ist halt immer spannend. Das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wenn man jetzt einen Ex-Bodybuilder vor sich hat, der natürlich sehr kraftfixiert ist, also für den Kraft eine große Bedeutung und große Erwartungshaltung hat. Klar, dann kann man da auch einen Krafttest machen. Ich bin da bloß mittlerweile bei Krafttests ein bisschen vorsichtig geworden, weil ich finde, die kann man natürlich relativ schnell manipulieren, je nachdem, in welche Ausgangsstellung man geht, je nachdem, wo man vorher irgendwie einen sensorischen Reiz nochmal gegeben hat. Aber trotzdem, für viele ist das natürlich ein relativ einfache und bekannte Möglichkeit, um zu sagen, okay, hast du jetzt deutlich mehr Kraft, hast du deutlich weniger Kraft? Das kommt immer ein bisschen, finde ich, drauf an, persönlich, individuell, mit wem man in dem Moment zusammenarbeitet.
Ja, kommen mir so gerade die Gedanken zum kinesiologischen Test.
Machen das ja auch relativ viele, um einfach darüber zu testen und zu gucken, okay, wo sind Schwachstellen, beziehungsweise wie wird das Nervensystem besser integriert und damit auch der Output, also der Krafttest danach, besser gesteuert. Mhm. Damit arbeite ich allerdings nicht. Aber kenne ich einige Kollegen, die das sehr erfolgreich machen.
Also da gibt es ja auch hier von Health, Touch for Health, gibt es ja auch verschiedene kinesiologische Ausbildungen. Lass uns zurück zu neurozentrierten Training kommen, dass wenn du die Augen zum Beispiel mit Rücken, das haben glaube ich nicht viele auf dem Schirm, dass meine Rückenschmerzen von meinen Sinnesorganen Augen kommen können.
Ja.
Wie würde denn so eine Session bei dir jetzt ausschauen? Ich komme jetzt daher, sag auf einer, arbeitest du mit der Schmerzskala?
Ja.
Mit welcher arbeitest du?
Ganz klassisch 0 bis 10. 0 ist kein Schmerz, 10 ist, ich halte nicht mehr aus und würde ins Krankenhaus fahren.
Okay.
Weil das was ist, was die Leute kennen.
Okay, also 10 ist quasi der maximale Schmerz, Krankenwagen?
Ja.
Wie beschreibst du jemanden Schmerzen, der noch nicht im Krankenhaus oder mit dem Krankenwagen durch die Ecke gefahren ist? Ich finde das bei Frauen und Männern schon schwierig. Frauen sagen ja oftmals, okay, Entbindung soll so Richtung 9 bis 10 gehen. Und Mann, ja.
Ja, total. Und genau das finde ich aber das Spannende daran, weil also Grundregel Nummer 1 für mich mit Kunden, die Schmerzen haben, Schmerz ist privat, persönlich und individuell. Mhm. Das heißt, mich geht es gar nichts an, das zu bewerten oder zu entscheiden, weil genau daran erkennt man ja schon ganz, ganz viel. Wenn jetzt ein Kunde vor mir steht und sagt, ach, es ist eine 10, der ist aber noch normal in den Raum reingelaufen, kann sich normal mit mir unterhalten, ich wechsle relativ viele Positionen und sage, ja, stell dich mal hin, setz dich mal hin, um mir einfach so ein paar Bewegungsmuster zwischendurch schon anzuschauen. Und wenn er dann aber schon so sagt, ah ja, es ist eine 10, ich sehe aber aus meiner Erfahrung heraus quasi, okay, was er aber eigentlich alles noch kann im Vergleich zu anderen, sagt das ja schon ganz viel quasi über seine Schmerzwahrnehmung aus. Das heißt nicht, dass ich ihm unterstelle, dass er die Schmerzen nicht hat, sondern das ist wirklich für mich eine Grundregel. Wenn ein Patient reinkommt und sagt, er hat Schmerz, wenn ein Kunde reinkommt und er sagt, er hat Schmerz, steht mir das nicht zu, das zu beurteilen oder zu bewerten, weil gerade das ist ja das Spannende, wenn man sich die Bedrohungsneuromatrix anguckt, also quasi anschaut, wie entsteht Schmerz, was gehört alles dazu, entsteht das ja in 12 unterschiedlichen Gehirnarealen. Und je nachdem, wie aktiv diese 12 unterschiedliche Gehirnareale miteinander agieren, hat man halt ganz unterschiedliche Reaktionen. Eine Frau, die schon 3 Kinder bekommen hat, wird bei Rückenschmerzen, auch das erlebe ich im Alltag relativ häufig, sagen, ja, nee, geht schon, kann man schon aushalten. Wohingegen teilweise relativ junge, noch ziemlich fit zumindest aussehen und wirkende Männer sagen, ah, es ist eine 8, ich halte es nicht mehr aus, ich würde mich sofort operieren lassen. Und genau das macht dann auch den Trainingsansatz so spannend, weil du die Kunden dann auf einem ganz unterschiedlichen Level quasi abholen müsstest.
Mhm. Ist denn deswegen, ist das Schmerzempfinden von Mann und Frau unterschiedlich?
Das ist nicht von Mann und Frau unterschiedlich, das ist von Person zu Person unterschiedlich.
Okay.
Weil Schmerz ist ja wirklich zu 100% quasi eine Ausgabe vom Gehirn. Und auch das Thema, was wir vorhin schon hatten, ein Gewebeschaden muss nicht automatisch zu Schmerzen führen. Genauso muss ein Schmerz nicht automatisch mit einem Gewebeschaden miteinander einhergehen. Sondern es geht ja wirklich immer um die Entscheidung vom Gehirn. Was wird wahrgenommen? Wie hoch ist die Bedrohung wirklich? Um dann entscheiden zu können, okay, wird ein Schmerzsignal gesendet oder nicht. Und weil halt jeder Mensch individuell ist, jeder in einer anderen Lebenssituation ist. Der eine hat vielleicht gerade ein Kind bekommen und sagt sich, okay, wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe, dann ist es eine Katastrophe, ich kann für Frau und Kind nicht sorgen. Die nächste hat sich vielleicht gerade selbstständig gemacht mit ganz vielen Projekten und sagt, oh Gott, Katastrophe, wenn ich jetzt nicht arbeitsfähig bin, dann gehen mir 3, 4 große Aufträge verloren. Deswegen muss man das ganz detailliert sich quasi jedes Mal so anschauen. Und deswegen finde ich halt tatsächlich diesen Ansatz auch so spannend, weil man nicht nur auf das Nervensystem gucken darf und muss, sondern sich auch so ein bisschen die Umweltfaktoren dazu noch klar machen muss.
Mhm. Also ich bezeichne das immer so das Biotop des Menschen. Also was du meintest, soziale Kontakte, Bewegung und Co. Für mich klingt das so, dass das Gehirn immer gebauchmiezelt werden darf. Es darf sicher sein. Wenn das Gehirn sagt, Achtung, der Organismus, in dem ich hier drin stecke, das bedroht, dann entstehen Kaskaden, die dann zu Schmerz führen können. Du hast gesagt, 12 verschiedene Gehirnareale. Was genau ist denn im Gehirn dafür zuständig, dass es uns gut geht? Gibt es da bestimmte Areale, die ständig eigentlich uns überprüfen und gucken, sind wir safe?
Gibt nicht bestimmte Areale, sondern das ganze Gehirn ist ja quasi darauf ausgelegt zu sagen, okay, sind wir sicher? Jetzt kann man unterscheiden zwischen Cortex und Neokortex, um quasi zu sagen, okay, wer hat welche Hauptaufgabe, das zu betrachten. Wenn man sich aber, wenn man einen Schritt quasi noch tiefer geht und sich wirklich in diese Neuromatrix hineindenkt, dann hast du 12 unterschiedliche Bereiche, also beispielsweise prämotorischer Kortex, der erstmal nur dafür zuständig ist, die Bewegung zu organisieren und vorzubereiten. Hast dann, ich nenne jetzt einfach mal ein paar, weil ich glaube, nicht jeder ist so detailliert drin. Präfrontaler Kortex, der dann wirklich auf die Problemlösung und auf das Gedächtnis eingeht. Du hast dann primären somatosensorischen Kortex, der auf sensorische Diskriminierung eingeht, was du bei Rückenschmerzpatienten beispielsweise ganz oft hast, die schon bei einer Berührung von dem jeweiligen Rückensegment quasi sofort sagen, ah, oh Gott, nee, bitte nicht anfassen, das ist ganz fest oder das fühlt sich nicht sicher an, wenn da jemand anfasst. Du hast die Amygdala dabei, die für Angstkonditionierung zuständig ist. Stressreaktionen, die ganze Motivation quasi, das läuft alles über den Thalamus, der ja oft so ein bisschen bezeichnet wird, auch als Türsteher zum Bewusstsein, Unterbewusstsein, um zu gucken, ah, okay, was ist da vielleicht vorher noch alles vorgefallen. Stressreaktionen, die über den Hypothalamus quasi nochmal koordiniert werden und moduliert werden. Du hast Kleinhirn dabei, was nur auf Bewegung und Kognition oder dafür zuständig ist. Hippocampus, der für Angstkonditionierung zum Teil zuständig ist, aber auch fürs Gedächtnis. Sprich, gab es vielleicht vorher schon mal eine Schmerzerfahrung? Kenne ich vielleicht aus meinem Gedächtnis heraus andere Personen, die eine Rückenproblematik hatten, bei denen dann alles ganz, ganz schlimm geworden ist? Klar, Rückenmark für die Anstörung von der Peripherie. Gerade bei Rückenschmerzpatienten merken die dann, okay, das strahlt aber langsam auch ins Bein und den Fuß aus. Und damit hast du relativ schnell ganz viele unterschiedliche Bereiche, die miteinander kommunizieren. unterbewusst, das kriegt man in dem Moment ja quasi gar nicht alles so mit. Und die dann halt ein Konstrukt oder Neurotech, so nennen wir das dann immer, im Nervensystem abbilden. Und wenn das halt einmal abgespeichert ist, das ist ja, man spricht ja mittlerweile auch immer von einer Chronifizierung von Schmerzen, dann wird es halt interessant, wie man gerade solche Kunden über Trainingsansätze quasi zeigt, okay, der Schmerz ist nicht dauerhaft, der Schmerz ist modulierbar und dann quasi auch über eine Art von Schmerzmanagement Kunden und Patienten Stück für Stück zu zeigen, okay, du bist trotzdem noch Herr über deinen Körper oder Frau über deinen Körper und du kannst das quasi trotzdem ein Stück weit noch mit beeinflussen.
Wie ist es denn mit Chronifizierung von Schmerz? Wenn jetzt Leute lange Schmerz, weil du gerade das Schmerzgedächtnis erwähntest, wie hoch ist denn die Chance, dieses über neue Verbindungen der Synapsen im Gehirn zu, in Anführungsstrichen, zu löschen?
Gibt es unterschiedliche Meinungen der Wissenschaft. Manche sagen, wenn man, also Chronifizierung, zumindest in Deutschland, spricht man von über 3 bzw. 6 Monaten dauerhafter Schmerzzustand. Das ist von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich, je nach Konstitution quasi. Aktuelle wissenschaftliche Belege zeigen allerdings, dass tatsächlich über Neuroplastizität sich ja quasi das Hirn jeden Tag neu zusammensetzt. Ich erlebe das tatsächlich auch in meinem Arbeitsalltag, dass man wirklich Patienten und Kunden hat, die schon relativ lange Schmerzen haben. Wenn man denen aber neue Denkansätze, neue Bewegungsmuster wieder zeigt und den anderen Zugang zu ihrer Bewegung, zu ihrem Körper gibt, dass sie dann tatsächlich erstens anfangen, darüber nachzudenken. Also auch über dieses Nachdenken werden ja schon wieder ein Teil der eben genannten quasi Gehirnbereiche wieder neu miteinander in Verbindung gesetzt. Deswegen bin ich total davon überzeugt, dass auch chronische Schmerzpatienten oder Kunden aus dieser Schmerzkaskade wieder herauskommen können. Und ich bin für mich selber ja mal das beste Beispiel, weil ich das ja auch relativ lange über einen längeren Zeitraum hatte und mir so denke, okay, es gibt natürlich auch Tage, wo ich nochmal Rückenschmerzen habe, aber im Alltag ist es jetzt bis auf teilweise sensorische, motorische Einschränkungen, habe ich keinen Rückenschmerz mehr. Von daher sage ich immer meinen Kunden, ich bin das beste Beispiel dafür, dass es keine chronischen Schmerzen dauerhaft geben muss.
Ist denn, wenn man das aus der eigenen, bitte nicht missverstehen, eigenen Leidensgeschichte natürlich herausentwickelt, hast du selbst eine eigene Motivationsgeschichte dahinter. Und die Leute können es natürlich viel besser nachempfinden. Wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe oder gänzlich Schmerzen, was wäre denn vielleicht aus deiner Sicht ein guter Ansatz, um dem nachzugehen? Weil der klassische Weg ist ja, okay, ich habe jetzt Schmerzen, ich gehe zum Orthopäden, der sieht nichts, vielleicht fässt er mich mal an oder guckt mich an, dann schickt er mich ins MRT, CT, Röntgen und dann struktureller Schaden oder nicht. Gibt ja auch viele, die sagen, hey, ich habe damals im Reha-Bereich hatten wir einige mit Frozen Shoulder, strukturell alles in Ordnung, aber können den Arm nicht bewegen. Und dann haben wir wieder diesen Eimer, den wir anfangen auszulernen, sagen, hey, lass uns doch mal drüber sprechen, warum hast du denn eine Frozen Shoulder? Und welche Ansätze wären denn jetzt sinnvoll zu schauen? Weil jetzt hat ja der eine gehört, okay, die Augen, dann gehe ich zum Optiker. Ah, ja, ich sehe gar nicht richtig scharf, kriege ich eine Brille. Was wäre denn jetzt ein günstiger aus deiner Sicht Ansatz, wenn ich Schmerzen habe, dem nachzugehen?
Gute Frage. Diskussion habe ich ja tatsächlich jeden Tag. Ich glaube, da gibt es ganz viele Ansätze, weil halt Schmerz so individuell ist. Ich glaube, man muss tatsächlich dann schauen, was den Leuten jeweils wichtig ist und was vor allem, man spricht ja auch in der Trainingstherapie immer von der kleinsten, minimalen, effektiven Dosis. Ich glaube, man muss gucken, wo man die Leute abholt. Ich glaube, dass bei ganz vielen Kunden erstmal über Atmung gearbeitet werden sollte, ehrlicherweise. Weil wenn du Atmung verbesserst, wenn du die, also bei den meisten hängt ja das Zwerchfell oder haben affektiertes Zwerchfell, wenn du die Atmung verbesserst und damit einerseits biochemisch eine ganze Kaskade quasi in Anschub bringst, sich zu verändern und vor allem aber auch einen direkten Einfluss auf die Körperhaltung und damit auf ganz reflexiv verschaltende neuronale Bahnen hast, nämlich wie wird die Wirbelsäule stabilisiert, wie wird die Nackenmuskulatur stabilisiert, all das macht man ja nicht bewusst. Man sitzt ja nicht da und sagt, jetzt muss ich bewusst nochmal meine Brustwirbelsäule strecken und meine Halswirbelsäule ins Lot bringen, sondern das ist Gott sei Dank ja, sind das ja alles abgespeicherte Programme. Mhm. Und wenn man da einen Einfluss drauf nimmt und bei 20.000 Atemzügen am Tag quasi sagt, okay, man schafft schon mal eine Veränderung und vor allem Bewusstsein, also immer so diese eigene Körperwahrnehmung, dann verändert man schon extrem viel, weil einfach dieses, okay, ich kann selber etwas machen, ich bin selber in der Lage, aus dieser Situation, in der ich bin, aus diesem Schmerzzustand, mich zu befreien oder meine Bewegungseinschränkung zu optimieren. Ich glaube, dass das mit das Erste ist, was ganz oft in der Therapie und im Training vernachlässigt wird. Also man schafft, finde ich, oft so Abhängigkeiten. Du brauchst einen Therapeuten, du brauchst einen Trainer, du brauchst einen Arzt. Nein, du brauchst im Endeffekt nur dich selber, weil nur du selber und dein Körper sagt dir, was ist gut für dich und was ist nicht gut. Egal, ob das jetzt wissenschaftlich belegt ist oder nicht. Für viele wurde jahrelang, jahrzehntelang immer wieder gesagt, ihr müsst euch dehnen, ihr seid verkürzt, deswegen habt ihr Rückenschmerzen. Funktioniert das bei vielen Leuten? Ja, sehr gut. Funktioniert das bei vielen Leuten nicht? Ja, definitiv. Also die fallen bisher durch das Raster. Ich glaube, wenn man mehr Bewusstsein dafür schaffen würde, wirklich zu sagen, es ist individuell, es ist persönlich, es ist privat und daraus mehr Grundvertrauen den Kunden, Patienten und Menschen geben würde, zu sagen, hey, ihr habt das selber in der Hand, ihr müsst was machen, weil kein Therapeut, der kann ja gut sein, wie er will, wird euch abnehmen, was ihr 24/7 zu Hause machen könnt. Und dann gibt es halt 1000 Möglichkeiten. Dann kannst du über Atmung anfangen, dann kannst du über Augen anfangen. Was mich ja immer so ein bisschen frustriert, das Wissen ist da. Es gibt es. Keiner in Anführungsstrichen fühlt sich verantwortlich, das irgendwie zu kommunizieren oder nach außen zu verbreiten. Weil auch der Neuroathletik-Ansatz ist ja nicht neu und ist ja jetzt nichts, was eine totale Erneuerung im ganzen neurowissenschaftlichen Grundlagen ist, sondern es sind ja ganz viele Sachen, die bei Feldenkrais beispielsweise schon seit Jahrzehnten, therapiert werden, sondern praktiziert werden. Und ich glaube, dass man da einfach viel mehr Austausch nochmal schaffen muss und viel mehr in die Kommunikation gehen darf und muss mit Kunden, aber auch mit Patienten und aber auch Trainer, Therapeuten, Ärzte, um das nicht so abzuheben, weil ich glaube, für viele ist auch jetzt noch Neuroathletik, neurozentriertes Training so ein bisschen spooky, was wird denn da gemacht? Wenn ich das im Alltag mit meinen Kunden sehe, lachen wir uns teilweise tot und sagen, ja, Augentraining, haben schon unsere Großeltern gesagt, dass das wichtig ist. Mhm. Jetzt kriegt es natürlich nochmal durch den Leistungssport so ein bisschen neuen Hype, was total gut ist und was, glaube ich, auch einen extremen Mehrwert haben wird. Aber ich glaube, man muss einfach die Leute mehr abholen, da wo sie sind und jetzt nicht zu freakig mit kleinen Details anfangen, sondern wirklich erstmal die Basics, und das ist für mich Atmung einfach total essentiell, kommunizieren, dass die gut sein muss. Und dann hat man natürlich Möglichkeiten, da sich im Kleinigkeiten extrem auf Details nochmal zu fokussieren, weil die Details sind im Endeffekt dann auch die Sachen, die ja auch den Unterschied nochmal machen.
Bezüglich der Atmung, wie verhält sich denn die Atmung bei Schmerzen?
Was meinst du, wie die sich verhält?
Also es gibt ja verschiedene Atemmuster. Wenn man die klassischen zwei, eine sehr flach geatmet oder keine Bauchatmung. Mhm. Und was sind so deine Erfahrungen? Wie atmen die Leute, wenn sie zu dir kommen?
Also ich würde behaupten wollen, dass bei mir 95% der Kunden eine sehr eingeschränktes Atemmuster haben. Die meisten natürlich sitzen relativ viel, weil sie entweder in irgendwelchen Büros sitzen oder in irgendwelchen Managerpositionen sind, wo sie ein relativ hohes Stresslevel haben. Das heißt, die wenigsten haben eine gut ausgebildete Brustatmung oder Rippenbogenaktivierung. Die meisten atmen relativ flach, wenn überhaupt nur im Bauch. Mhm. Und haben damit natürlich eine Einschränkung wieder vom Zwerchfell, was ja dann auch wieder durch verschiedene Gewebe verbunden ist, direkt mit den Organen. Also dass man dann Verdauungsprobleme, Einschlaf-, Durchschlafprobleme etc. pp. Hat, auch das zieht ja wieder eine Kaskade mit sich. Ich sage mal, es gibt kein korrektes Atemmuster, weil auch die Atmung ist ja reflexiv gesteuert. Du musst ja nicht darüber nachdenken, habe ich heute genug ein- oder ausgeatmet. Aber, und deswegen ist Atmung ja auch so spannend, Atmung ist aber das einzige System, was du kurzzeitig bewusst ansteuern kannst. Das heißt, du kannst die Luft anhalten, du kannst kurz intensiv einatmen, du kannst intensiv ausatmen, du wirst aber nie so lange beispielsweise die Luft anhalten können, dass du keine Sauerstoffversorgung mehr hast, sondern es geht automatisch wieder in den reflexiven Zustand zurück. Und damit hast du diese spannende Brücke quasi zwischen bewusster Ansteuerung und unbewusster Ansteuerung. Und egal, ob du sitzt, ob du stehst, ob du läufst, selbst wenn du eine eingeschränkte Atmung hast, passt dein Nervensystem das ja trotzdem an das jeweilige Level und an die jeweilige Situation oder Intensität quasi deiner Bewegung an. Aber, und das ist tatsächlich was, was ich im Arbeitsalltag extrem merke, verbesserst du die Atmung, verbesserst du die Stellung vom Becken, verbesserst du die Körperhaltung, verbesserst du die Aufrichtung, verbesserst du Brustwirbelsäulen, Halswirbelsäulen, Rotation, weil halt Gott sei Dank und leider Gottes, Fluch und Segen in einem alles zusammenhängt. Und wenn du aber ein System verbesserst, hast du einen extremen Impact auf alle anderen Systeme. Also egal, womit du quasi anfängst, etwas zu verbessern, du beeinflusst positiv den ganzen Körper.
Wie kann denn der Zuhörer oder die Zuhörerin direkt mal schauen, ob, ich sag mal, seine Atmung funktioniert? Wie er selbst atmet,
kann man das? Ja, also man kann das natürlich offiziell nie so gut machen, als ob man das mit einem Experten macht, aber einfach so für ein erstes vor allem auch Selbstwahrnehmungsfeedback, wenn man sich, egal ob man sitzt oder liegt, ich finde es im Liegen angenehmer, im Sitzen geht es aber genauso, weil das hat eine höhere Alltagsreferenz, weil die meisten sitzen nun mal einen Großteil des Tages. Wenn man beide Hände auf den Bauch nimmt, 2-3 Atemzüge quasi nimmt, dann nimmt man beide Hände auf den Rippenbogen rechts und links, nimmt 3-4 Atemzüge, dann nimmt man beide Hände oben auf den Brustkorb, nimmt wieder 2-3-4 Atemzüge und vergleicht dann einfach mal, ob man jeweils eine Ausdehnung vom Brustkorb, vom Rippenbogen und vom Bauchraum bekommt. Kann dann natürlich detaillierter auch nochmal vergleichen, ist rechts die Ausdehnung genauso wie links oder ist da quasi eine Seitendifferenz? Und damit kriegt man erstmal nur so ein Gefühl dafür, ah ja, okay, das fühlt sich ein bisschen anders an. Nee, ich habe das Gefühl, bei mir bewegt sich der Bauch mehr oder es bewegen sich die Rippenbögen mehr oder es bewegt sich der Brustkorb mehr. Damit man da überhaupt erstmal einen Zugang dafür hat, weil das sage ich auch meinen Kunden immer, es geht ja nicht darum, dass ich als Trainer oder ein Therapeut oder ein Arzt etwas sieht und eine Verbesserung merkt, sondern es ist dein Körper, das heißt, du solltest auch die Veränderung, die Verbesserung merken. Mhm.
Okay, also es ist ja schon mal, dass man sich selbst wieder das Bewusstsein für seine Atmung zurückholt.
Genau.
Hat ja auch was mit dem Stresslevel zu tun, wenn ich mich auf die Atmung fokussiere. Dass ich, gibt ja dieses Box Breathing oder kannst du ja über Airhanger.
Airhanger Drills, genau, das ist ja das Spannende. Man hat ja so viele Möglichkeiten.
Ja. Okay, also wir haben jetzt die Atmung bezüglich Schmerz. Kann ja der eine Zuhörer, Zuhörerin schon mal austesten, ob das vielleicht, wenn man gerade akut Rückenweh hat, ob das direkt was ändert, wenn ich mich darauf fokussiere. Hm. Wie schaut, du hast von Sensorik mal ins Spiel gebracht. Das ist einmal der motorische Output und die Sensorik. Die Leute möchten dann an der Stelle nicht angefasst werden, als Beispiel. Ja. Was hat denn die Sensorik mit Schmerz zu tun?
Also Sensorik, dieses Fühlen, ich vereinfache das jetzt mal stark, wird ja quasi auch wieder über Rezeptoren an das Gehirn im Endeffekt weitergeleitet. Das heißt, Rezeptoren können entweder überempfindlich oder unterempfindlich sein. Ganz viele mit Rückenschmerzen, wenn man dann mal drauf achtet oder nachfragt, sind so, ja, sie können nur noch gewisse Klamotten tragen, weil sie finden es unangenehm, wenn die Hose irgendwie genau auf der Stelle sitzt oder sie ertragen gewisse Stoffe nicht mehr. Oder kann ich mir auf dem Rücken liegen, weil sie den Druck auf dem Rücken unangenehm finden. Das heißt, die unterschiedlichen Rezeptoren, die Informationen dann quasi ans Nervensystem über afferente Bahnen weiterleiten, können quasi überempfindlich oder unterempfindlich sein. Und auch das kann man testen. Man hat ja unterschiedliche Rezeptoren, also beispielsweise manche messen nur warm oder kalt oder heiß, also Thermorezeptoren. Du hast Rezeptoren, die messen unterschiedliche Vibrationsstärken. Du hast Rezeptoren, die messen Druck. Es gibt Rezeptoren, die sind für spitz oder dumpf zuständig. Im Reha-Bereich, wo du ja auch gearbeitet hast, spricht man ja immer von sensorischer Rehabilitation. Und auch das ist was, was ganz viele unterbewusst ja schon machen, gerade bei Rückenschmerzen als Beispiel, Wärmekissen oder diese Heizpflaster, weil einfach die Aktivierung der Wärmerezeptoren eine gleichmäßige Information sendet und das Gehirn sagt, ah ja, okay, da ist eine gleichmäßige Aktivierung in derselben Höhe, weil die Wärme wird ja in dem Bereich in derselben Intensität quasi weitergeleitet und dass das Gehirn darüber merkt, ah ja, okay, ich kriege aus dem schmerzenden Bereich dieselbe saubere Information in derselben Intensität und damit kann es quasi eine Bedrohung nach unten schrauben. Genauso gut gibt es aber Leute, die sagen, oh mein Gott, Heizpflaster, auf gar keinen Fall. Ich finde es viel angenehmer, mir irgendwie ein Kühlpack dahin zu legen, weil auch da jeder Mensch, jedes Nervensystem ist individuell. Die einen reagieren gut auf Wärme, die anderen reagieren gut auf Kälte und auch das muss man tatsächlich halt testen. Und ich weiß, dass es für viele immer ein bisschen frustrierend ist, wenn man nicht sagen kann, du hast Rückenschmerzen oder du hast Knieschmerzen und du hast Schulterschmerzen. Hier ist Plan A, B, C. Mhm. Aber so funktioniert halt der Mensch leider und Gott sei Dank nicht. Sondern man muss halt wirklich immer testen, auf das Individuum angepasst, auch jeder für sich selber, um dann zu sagen, okay, was dir gut tut, solltest du vermehren, was dir nicht gut tut, solltest du weglassen. Und ich glaube, das ist einfach was, was man gerade Schmerzpatienten viel mehr immer nochmal wirklich Mut machen sollte, zu sagen, dein Körper sagt dir, was gut ist. Auch wenn die Ärzte sagen, Wärme ist gut, wenn eine heiße Dusche es bei dir schlechter macht, eine kalte Dusche besser, ja, fantastisch, dann braucht dein Nervensystem vielleicht den Input über Kälterezeptoren, genau.
Das mache ich, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der, ich bin zwar nicht mehr so fokussiert auf Bewegung, aber wenn dann zum Beispiel Schmerz angegeben wird in Anamnese, dann über verschiedene sensorische Tests zu schauen, wie reagiert das Nervensystem. Also das ist wirklich im Reha-Bereich, das war so 2013 bis 2015, da war das in Anführungsstrichen relativ unbekannt. Weil du hast natürlich deine Überweisung vom Arzt bekommen, Rückenschmerz, ja. Okay, und dann bist du halt als Sportwissenschaftler, hattest bestimmte Vorgaben, bestimmte Geräte oder bestimmte Übungen. Und das hat mich dann total unbefriedigt, weil eine bestimmte Bewegung hat nicht zum Benefit geführt. Dann habe ich angefasst und geredet und dann haben wir quasi diesen Eimer geleert. Dann habe ich gesagt, die Person braucht gar keine Bewegung oder nicht in diesem, noch nicht. Nicht in dem Maße, sondern komm, wir setzen uns mal hin und sprechen darüber, warum du Rückenschmerzen hast. Und dann kommt vielleicht die eine oder andere, ja, seitdem kriege ich immer eine Massage von meinem Partner oder meiner Partnerin. Ja, auf Arbeit muss ich auch nicht, ist eh doof dort. Und dann, willst du denn, dass der Rückenschmerz weggeht? Und dann kommen die Personen vielleicht auf die Idee, drüber nachzudenken, warum sich das Nervensystem gerade bedroht fühlt.
Genau, ja, absolut. Und auch da einfach so dieses Momentum schaffen und die Person aber ernst nehmen in ihrem, was sie sagt. Und das finde ich immer spannend, auch was du gerade gesagt hast, mit, die wollen angefasst werden. Und das hat man bei ganz, ganz vielen Schmerzpatienten, dieses Anfassen, diese Sehnsucht in Anführungsstrichen nach einem taktilen Reiz, ist ja ganz oft einfach nur, dass das Nervensystem danach schreit, zu sagen, ich brauche in diesem Bereich eine Aktivierung, ich brauche hier eine Aktivierung von unterschiedlichen Rezeptoren, damit man den Bereich besser spürt. Ich erkläre das meinen Kunden immer so, also vereinfacht auch da wieder, du hast Gehirnlandkarten von sämtlichen Körperteilen. Wenn dein Rücken schmerzt, ist ganz oft, ich sage, red mal von unterem Rückenschmerz, weil das einfach statistisch gesehen das häufigste ist, dann ist in deinem Gehirn quasi dein unterer Rücken relativ verschwommen dargestellt. Dein Hirn will aber eine Sicherheit und Sicherheit ist wie in jedem Job, je mehr Daten du hast, je mehr Informationen du hast, umso klarer kannst du eine Entscheidung treffen. Wenn jetzt die Landkarte von deinem unteren Rücken aber total verschwommen ist, versucht das Hirn natürlich alles, um da mehr Informationen zu bekommen. Und mehr Informationen am einfachsten ist halt über einen taktilen Reiz, sprich über Anfassen. Und auch das machen wir ja alle total intuitiv schon. Jeder, der unteren Rückenschmerz hat, sitzt automatisch ständig irgendwie da, nimmt seine Hände hinten an den Rücken, versucht das irgendwie zu mobilisieren, um auch da wieder über Bewegungsrezeptoren, über Druckrezeptoren, über Rezeptoren in den jeweiligen Gelenken und Gelenkkapseln quasi sich selber zu stimulieren und um selber quasi da einfach eine Aktivierung zu schaffen, damit das Hirn mehr Informationen hat, weil auch das, wie in jedem Job, je mehr Informationen du zugrunde liegen hast, umso besser kannst du eine Entscheidung treffen. Je mehr Informationen dein Gehirn über den verschwommenen oder schmerzenden Bereich hat, umso besser kannst du entscheiden, ist da überhaupt ein Schmerzsignal noch notwendig oder nicht.
Ja, also ich sehe das so ein bisschen, dein Gehirn scannt quasi ständig deinen Körper ab und schaut, ob noch alles da ist. Ist dein Knie noch da? Ist dein Rücken noch da? Und wenn dann das Gehirn sagt, wo ist eigentlich das Knie? Sehe ich gar nicht richtig. So wie du es gerade sagst, mit verschwommen oder mein Rücken nehme ich nicht richtig wahr. Schick mal da Schmerz rein und schau mal bitte, ob das noch da ist. Und dann fängt dir der Körper an oder du fängst an mit einem Verhaltensmuster, dass du mal anfasst und das Gehirn dann sagt, okay, es scheint noch da zu sein. Das kann vielleicht ausreichen, dass der Schmerz dann sofort weggeht. Kann aber auch sein, dass das der Körper mehr Reize braucht, oder?
Genau, dass er mehr Reize braucht, oder, und das ist ja immer so ein bisschen das Ding, dass, was man ja auch ganz häufig hat, dass es zu viel Information ist. Also wir reden ja immer von lateraler Inhibition, sprich, dass ein Bereich übersensibel ist, weil weniger Information eine Zeit lang dahin gekommen ist, beispielsweise Rückenschmerz, dann kommt man sofort hier an diese Schonhaltung, bewegt sich relativ wenig, dass dann die Rezeptoren aber wie bei einem Radiolautstärke quasi auf viel lauter stellen, auf viel sensibler und dass dann der Input, der reinkommt, beispielsweise man wird angefasst, sofort zu einer Überreaktion, sofort zu einer Schutzreaktion führt. Das heißt, manchmal kann es auch sinnvoller sein, Informationen erstmal runterzunehmen, weniger Informationen zu geben, gewisse Hirnareale auch einfach zu hemmen, weil auch das ist ja immer so ein bisschen die Frage, all die Informationen, die wir jetzt ne, anfassen, Wärme, Kälte, das geht ja alles über periphere Nerven, über das Rückenmark dann quasi ins Gehirn. Und im Gehirn wird aber die Information ja in unterschiedlichen Bereichen verarbeitet. Mhm. Und beispielsweise periaqueduktale Grau liegt im Hirnstamm beziehungsweise zieht durchs Hirnstamm durch, ist nur für die Modulation von Schmerzen zuständig. Das heißt, wenn das gut arbeitet, kann ein Reiz, ich bleibe jetzt mal bei Temperatur, weil wir jetzt viel von Temperatur gesprochen haben, kann die Temperatur normal als Information weitergeleitet werden und muss nicht moduliert werden. Wenn da aber eine Auffälligkeit ist, sagt er vielleicht, Wärme ist total schlimm und es wird sofort ein nozizeptiver Reiz an Thalamus weitergeleitet. Nozizeption, ich weiß nicht, ob es allen klar ist, ist quasi Gefahrenweiterleitung. Man hat früher ja immer gesagt, es gibt irgendwelche Schmerzbahnen oder es gibt ein Schmerzgedächtnis oder ein Schmerzzentrum. Das ist mittlerweile Gott sei Dank wissenschaftlich widerlegt, dass es das nicht gibt, sondern es gibt die Weiterleitung von Informationen und auch von, es gibt auch Nozizeptoren, also Gefahrensensoren. All die Informationen werden dann quasi ans Gehirn weitergeleitet und das entscheidet aber immer das Gehirn, ob wirklich ein Schmerzreiz gesendet werden muss oder nicht. Das heißt, Schmerz an sich ist nur, in Anführungsstrichen, nur ein Konstrukt des Gehirns, um die Wahrnehmung einer Bedrohung quasi zu modulieren und bewusst zu machen. Und ich finde, wenn man sich das immer noch mal bewusst macht, und der Ansatz ist halt leider Gottes, und das merke ich ja auch in meinem Alltag, auch bei vielen Therapeuten, Trainern, selbst Ärzten, noch nicht wirklich vorhanden, sondern viele erklären ja noch, ja, das ist ihr Schmerzzentrum und ja, das sind die Schmerzbahnen, die verlaufen so. Ich glaube, wenn wir da in 5 bis 10 Jahren mal weiter sind und der wissenschaftliche Status quo quasi anerkannt wird und auch kommuniziert wird, hat man dann auch nochmal andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und aber diese unterschiedlichen Gehirnbereiche kann man dann, und dann wird es halt wirklich detaillierter im neurozentrierten Training, kann man dann auch ganz gezielt nochmal angehen und schauen, okay, kann ich über unterschiedliche Hirnnerven die Modulation vom Schmerz direkt im Hirnstamm beeinflussen, beispielsweise über unterschiedlich farbliche Brillen, beispielsweise über Lochbrillen, wo Informationen aus dem Gehirn quasi oder ans Gehirn inhibiert wird, also weniger Informationen reingenommen wird. Und das sieht man im Moment ja bei Instagram ganz, ganz häufig, wie damit gespielt wird. Und ich glaube, dass das aber nicht nur im Profibereich halt einen extremen Mehrwert hat, sondern tatsächlich halt für Schmerzpatienten, weil man braucht eine gewisse Intensität, um zu trainieren. Jeder, der irgendwie sich mal auf einen Wettkampf vorbereitet hat, weiß, wie anstrengend das sein kann, quasi Training immer wieder zu steigern und zu intensivieren. Und das ist ja auch bei Kunden, die Schmerzen haben, dann ganz oft das Problem, dass sie nicht die nötige Intensität an Training, an Bewegung, an Selbstwahrnehmung, an Atmung, an sensorische Rehabilitation, was auch immer man mit denen dann quasi trainiert, machen. Und wenn man dann technische Möglichkeiten hat, beziehungsweise Gimmicks wie Farbbrillen, wie Vibrationssticks, wo man quasi die Sensorik noch mal ein bisschen gezielter wirklich auch reizen kann, dann wird es halt auch noch mal einfacher umzusetzen.
Ja, also die Vibrationssticks, wir hatten das damals, ich habe die auch erst vor 2 Jahren kennengelernt. Wir haben elektrische Zahnbürsten genutzt.
In der Therapie. Ja, sage ich auch ganz vielen Kunden. Ihr könnt euch C-Vibes bestellen, ihr könnt aber auch einfach in die Drogerie eures Vertrauens gehen und euch eine elektrische Zahnbürste kaufen, die man wieder aufladen kann.
Ja. Also da kann man sich auch anders eventuell behelfen, was man vielleicht sogar zu Hause hat.
Auf jeden Fall.
Was führt denn zum Schmerz? Ich will gerade nicht zu einer Wiederholung führen, sondern was machen wir gegebenenfalls im Alltag nicht mehr oder nicht so richtig, dass unser Gehirn in Bedrohung kommt?
Vereinfacht gesagt, wir bewegen uns zu wenig. Also wenn wir uns angucken, der menschliche Körper ist ja ausgelegt auf eine Umwelt von vor 10.000 Jahren. Mhm. Aber wir befinden uns im Jahr 2020. Das heißt, es gibt natürlich ein totales Mismatch aus unser Körper, unser Nervensystem ist angelegt auf viel weniger Input, was das Visuelle und das Gleichgewichtsorgan angeht. Also wenn man sich anguckt, alleine wir heute und unsere Großelterngeneration, wie viel Input hatten die über die Augen. Die haben irgendwie auf dem Feld ja tatsächlich noch gearbeitet, ganz klischeehaft, ich spreche das jetzt mal runter, und haben vielleicht dann an ihrem Tisch mal gesessen und einen Brief geschrieben. Aber das war's. Wir haben den ganzen Tag Input über Laptops, Tablets, Handys. Wir gehen raus, überall ist irgendwie Werbung. Also wir leben ja in einer hochdigitalisierten Welt. was an sich nicht schlimm ist, aber was einfach, wenn man sich die Inputraten anguckt, die unser Gehirn verarbeiten muss, dafür sind unsere Gehirne im Moment noch nicht ausgelegt. Plus, und das ist der zweite Punkt, die Bewegung, für die wir aber eigentlich ausgelegt sind, kriegt halt kaum jemand auf die Reihe. Selbst wenn wir uns bewegen, und das sage ich auch meinen Kunden immer, dann geht man ins, die meisten mit Verlaub, gehen dann ins Fitnessstudio und machen irgendwelche bilateralen Bewegungsmuster an der Beinpresse oder am Latzug, die ja auch wieder relativ wenig damit zu tun haben, wenn wir uns angucken, wie der Mensch eigentlich funktioniert, also läuft in diagonalen Schlaufen und Schleifen, sprich linkes Knie, rechter Ellenbogen etc. pp. Das sind ja die natürlichen Bewegungsmuster, ob das jetzt Klettern ist, ob das Schwimmen ist, ob das Laufen ist, ob das Rennen ist. Darauf ist der Mensch ja konzipiert.
Ja.
Und ich glaube, da gibt es einfach ein totales Mismatch, dass man auf der einen Seite visuell vestibulär extreme Hochregulation hat, auf der anderen Seite aber propriorezeptiv, sprich Bewegung, eine extreme Downregulation, also Runterregulierung hat. Und dass das Nervensystem mit diesem Mismatch offensichtlich Probleme hat, ist, finde ich, ehrlicherweise immer nicht wahnsinnig überraschend. Sondern dessen sind wir uns, glaube ich, ehrlich auch bewusst. Es ist halt schwer und nervig, das anzugehen, aber ich glaube, da muss man auch ehrlich mit Kunden und Patienten sein und sagen, okay, also ihr werdet das Problem nie hundertprozentig angehen können, wenn ihr nicht bereit seid, euch mehr zu bewegen. Und mehr bewegen ist ja nicht immer Fitnessstudio gemeint, sondern man kann ja genauso gut tanzen, Capoeira machen, MMA machen, Boxen, Ballett, Yoga, was auch immer. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie man sich bewegen kann, wie man bewegen und seinen Alltag integrieren kann.
Gibt es eine Sportart, wo du sagst, ja, da ist vom Bewegungsmustern her und vom Gehirn so viel Input und Facettenreichtum bei, wo ich mich präventiv gut aufgehoben fühle, wo mein Körper quasi das Ganze gut nutzen kann?
Auch da wieder, es kommt darauf an, weil ich der Meinung bin, dass für jeden Kunden, für jeden Patienten das Nervensystem anderen Reiz braucht. Von daher finde ich, gibt es erstens keine schlechte Bewegung, keine gute Bewegung, sondern man muss wirklich explizit bei jeder Person einzeln gucken. Natürlich sind irgendwie großflächige, dreidimensionale Bewegungen effektiver und besser fürs Nervensystem, als jetzt irgendwie nur da zu liegen, kleine Sachen zu machen. Aber ich finde, man kann Feldenkreis genauso wie Capoeira empfehlen. Ich finde, man kann Boxen genauso gut empfehlen, wie man Yoga empfehlen kann. Ich glaube, da muss jeder für sich oder Beachvolleyball empfehlen, wie Leichtathletik. Ich glaube, jeder muss für sich da einfach herausfinden, was persönliche Trigger sind.
Wo ich jetzt meine, es wäre ja zum Beispiel jetzt vielleicht fürs Gehirn aus neurozentrierter Sicht ein Unterschied, ob ich jetzt eine einseitige Bewegung mache. Ich gehe jetzt mal vom Kanufahren aus.
Ja.
Oder Capoeira. Oder ich mache Salsa-Tanz. Also wo ich viele Beschleunigungskräfte habe, wo ich dreidimensionale Bewegung habe. Das meinte ich, ob man das schon differenzieren kann, weil diese Spezialisierung im Sportbereich, ich habe viele Jahre Wasserball gespielt, immer die gleichen Arme, immer die gleiche Bewegung, das natürlich auch eine gewisse Monotonie ist. Man bewegt sich zwar, aber es ist eine monotone Bewegung.
Absolut, aber genau die Diskussion hatte ich Anfang der Woche mit einem Kunden, der auch gesagt hat, ja, aber er fechtet und das ist ja so einseitig. Da habe ich auch gesagt, ja, aber an seinem Beispiel, das ganze Nervensystem auf einer Seite völlig überbelastet, auf der anderen quasi zu wenig aktiviert. Für den war Fechten in Anführungsstrichen eine eigene Rehabilitation, um die schlechtere Seite auszugleichen. Das sind natürlich Ausnahmefälle und die Leute, die zu mir kommen, sind jetzt auch nicht die Durchschnittsathleten, sondern die haben ja meistens schon eine Ursache, warum sie neurozentriertes Training machen wollen. Aber natürlich gebe ich dir vollkommen recht, sind komplexere Bewegungen an sich besser und sind vor allem auch Bewegungen, wo du dich idealerweise, deswegen ist Teamsport so genial, auch noch auf andere Leute einstellen musst und reagieren musst, weil im Endeffekt Aktio, Reaktio ist, ne, sind ja so die Urgrundsätze des menschlichen Verhaltens, auch zu sagen, ah ja, okay, es kommt ein Spieler, ein Gegenspieler auf mich zu, wie kann ich ausweichen, was habe ich für Optionen an Bewegungsmustern quasi damit umzugehen oder ihn damit auszutricksen. Also klar, wenn man es vereinfachen will, sind Teamsportarten besser und sind Sportarten, wo man großflächige Bewegungen im dreidimensionalen Raum machen muss, wie beispielsweise Capoeira, besser als zu sagen, ich mache jetzt Sportschießen. Das ist keine Frage.
Okay. Das ist ja nur vielleicht für einen Anreiz, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe noch keine Schmerzen und ich möchte präventiv mich da umschauen, was ich vielleicht mit Sport machen kann, dass ich dann vielleicht nicht zum Boccia spielen gehe.
Richtig.
Kann man ja testen, kann man ja probieren.
Kann man testen, wollte ich sagen, Test und Retest. Wenn es danach besser ist, kann man auch Boccia spielen gehen.
Ich seh die Leute schon im Fingerspitzenbodentest, testen ja. einen neuen Sportart.
Ja, und das klingt immer alles albern, aber ich sage das tatsächlich allen meinen Kunden, egal auf welches Gerät, wenn ihr ins Fitnessstudio geht, testet vorher, macht die Übung, testet danach. Nur so könnt ihr sagen, tut euch das gut oder tut euch das nicht gut. Dass das, wenn euch das nicht gut, irgendwann vielleicht aber auch mal rehabilitiert werden sollte, das ist dann das zweite Level. Aber erstmal sollte man Simplicity for Complexity ja was machen, was einem mehr Sicherheit gibt und wo man auch die Motivation hat zu merken, okay, cool, ich werde auch erstmal besser, weil sonst ist die Motivation, das weiterzumachen, relativ gering.
Ja, also hier ist mit dem Selbsttesten. Kannst du den Zuhörern und Zuhörern einen Test an die Hand geben, wo sie sich selbst überprüfen können, vorher und nachher, ob es ihnen gut tut?
Das Einfachste ist natürlich Vorbeuge, also Füße zusammen, Knie zusammen, soweit man kann. Und dann mit geschlossenen Händen Toe-Touch, also nach unten auf den Boden greifen. Wie weit kommt man?
Auch also mit gestreckten Beinen, oder?
Genau, Knie sind gestreckt, dass man nicht in den Schmerz geht, sondern wirklich nur gucken, 2-3 Mal, wie weit kommt man nach unten. Wichtig, 2-3 Mal, weil beim ersten Mal ist man noch nicht warm. Die Muskulatur muss natürlich erst mal reagieren können. Oder zweiter Test, den ich relativ häufig mache, wieder selber Ausgangsstellung, Füße, Knie zusammen, Arme sind zusammen nach vorne gestreckt und dann geht man einfach in die Rotation, also dreht quasi seine Hände, die geschlossen sind, nach links und nach rechts und guckt, wie weit man da kommt.
Mit Drehen der Hüfte, also dass die Hüfte mitdreht, also komplett verbringen wie so ein Korkenzieher?
Ja. Okay. Weil bei den meisten zu sagen, Becken bleibt stabil, klappt sowieso nicht. Dann sollen wir lieber gucken, wie weit sie in der Full Range of Motion erstmal kommen.
Du musst das Gehirn erstmal das Becken suchen.
Ja, so eben. Becken, Hüfte, gab es da einen Unterschied? Keine Ahnung.
Sehe ich nur verschwommen.
Bei Fußballprofis schon schockiert, gibt es offensichtlich kleine Lücken in der Anatomie.
Ja, so verschwommenes, ne, Body Map.
Genau, irgendwas da unten. Irgendwo zwischen Knie und Bauch.
Ja, ah, schön. Also ich glaube, der Zuhörer und die Zuhörer haben jetzt gerade ein großes Portfolio vom neurozentrierten Training bekommen. Ich würde jetzt mal noch zu zwei Fragen kommen aus der Community.
Ja.
Und zwar einmal von Instagram. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Sand_AED. Wie schaut die Therapie dahin aus, wenn ich jetzt mit jemandem Schmerz habe? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme?
Ja.
Was erwartet mich?
Genau, wenn man zu mir kommt, erwartet einen erstmal meistens eine halbe Stunde ein Assessment, wo ich wirklich mir erstmal die Geschichte erzählen lasse, warum bist du hier, was sind deine Schmerzen, was sind vielleicht auch Vorgeschichten. Dann relativ ausführliches Neuroassessment, wo dann wirklich von Augen, Gleichgewichtsorgan, Beweglichkeit, Atmung etc. pp. Ganz viel erstmal getestet wird, damit ich mir erstmal einen Überblick verschaffen kann. Und die erste Stunde, also das Neuroassessment, gibt mir dann meistens den Anhaltspunkt zu sagen, okay, aus den Erzählungen, aus den Beschreibungen und aus den Bewegungsmustern, die ich gesehen habe, wird mir klar, wie ich mit der Person anfangen kann. Und dann entscheidet man quasi ein bisschen Stück für Stück, wie geht es weiter. Ist es eine langanhaltende Therapie oder Zusammenarbeit, wo man weiß, okay, man hat irgendwie mindestens 10 Sitzungen oder weiß man, okay, die Person ist nicht in Berlin, sondern nur ab und zu mal da. Da muss man es natürlich ein bisschen anders angehen und aufteilen. Und mein persönlicher Fokus ist oftmals, dass ich wirklich erstmal mit Atmung anfange und mit 1-2 Bewegungsübungen, weil das den Leuten einfach bekannter ist, näher ist, vertrauter ist. Und meistens bin ich aber in der 2., 3. Sitzung dann auch dabei, Augenübungen mitzugeben, damit die Kunden dann zu Hause vor allem auch wirklich was haben, woran sie arbeiten können. Weil, und das ist mir immer wichtig, man muss nicht denken, dass man, weil man 3 Sessions oder wie viele Stunden auch immer neurozentriertes Training gemacht hat, sofort einen Effekt hat. Man wird in der Stunde sofort etwas merken und man, deswegen frage ich auch explizit immer nach, wird es besser, schlechter, gleich. Man sucht natürlich dann die Bewegungsmuster, die Übungen, in Anführungsstrichen die Hausaufgaben aus, die der Kunde dann zu Hause machen kann, die das Nervensystem erstmal verbessern. Und die muss man dann aber zu Hause auch in einer gewissen Intensität machen, um quasi den Effekt langanhaltend aufzubauen.
Okay. Also Hausaufgaben wäre dann quasi, dass dann jemand 2-3 Übungen mitbekommt und die dann
zu Hause machen muss.
Gewissenhaft zu Hause machen muss.
Gewissenhaft zu Hause machen muss. Ich mache es im Moment so, dass ich die Übungen für die Kunden immer nochmal filme, weil die Erfahrung zeigt, nur weil ich denke, ich habe gut erklärt und gezeigt und wir haben die Übung dreimal gemacht, heißt das noch lange nicht, dass sie dann so oft gemacht wird. Und deswegen immer dieses Repetitio est Mater Studiorum, je häufiger sich die Kunden das zu Hause auch selber wirklich nochmal angucken können, umso vertrauter sind sie dann auch mit den Übungen.
Ja, okay. Eine Frage noch von Roman.Schatt. Wie kann Neuroathletik bei Schiefständen, zum Beispiel Hüfte, helfen? Ich glaube, ein paar Eindrücke hat man schon bekommen jetzt aus dem Gespräch.
Genau, auch da Klassiker würde ich erstmal Ganganalyse, ein paar Bewegungsmuster testen. Meistens ist ja die Hüfte nicht schief, sondern das Becken ist schief. Und man redet von einem Beckenschiefstand oder von einer Beckenverbringung, je nachdem. Auch da würde ich erstmal schauen, wie ist die Atmung, weil wenn Beckenboden und Diaphragma affektiert sind, nicht gut zusammenarbeiten, dann muss das Becken in Anführungsstrichen eine Verbringung haben oder einen Schiefstand haben und würde dann in dem Fall wahrscheinlich erstmal nur über Bewegung, also Atmung und dann über verschiedene Bewegungsansteuerungen gehen, zu gucken, kann das Becken überhaupt in seiner kompletten Bewegungsumfang mobilisiert werden und vor allem aktiv angesteuert, dass dann in verschiedenen Position, also von liegend auf sitzend auf stehend, dann aber auch auf Alltagssituationen übergehen, zu sagen, okay, in welchen Situationen wird das denn bewusst, dass das vorhanden ist. Und auch da kann man dann aber gucken, okay, ist das Problem eine zu hohe Muskelspannung? Warum ist denn die zu hohe Muskelspannung? Auch da würde man dann wieder die Ebenen durchgehen. Ist irgendwas mit den Augen auffällig? Ist was mit dem Gleichgewichtsorgan auffällig? Um dann wirklich auch die reflexiven Bahnen nochmal mit zu trainieren und mit anzutesten quasi.
Okay. Also es hat definitiv Potenzial, sich das Ganze aus der Neurologie anzuschauen. Und ich bin auch froh, dass das immer mehr ins Bewusstsein kommt, quasi der Werkzeugkasten, entweder des Therapeuten, des Trainers, aber auch so die Toolbox oder die Handtasche für einen Patienten oder für die Patientin.
Definitiv.
In meinen Augen, es wird dadurch nicht einfacher. Gerade weil man noch mehr Blickwinkel bekommt?
Ja, das definitiv. Es wird nicht einfach, es wird vielleicht komplexer, aber ich finde, wenn man es komplex und ganzheitlich betrachtet, wird es dann doch einfacher, weil mehr Zusammenhänge einfach klar werden. Und ich finde auch fairerweise, alle Therapeuten, Trainer, die bisher gearbeitet haben, ob sie wollen oder nicht, arbeiten ja neurologisch oder neurozentriert, wenn man es mal ganz krass auf den Punkt bringen möchte, weil du kannst keine Bewegung machen, ohne das Gehirn dabei anzusteuern. Das machst du ja unbewusst indirekt die ganze Zeit automatisch, dass man jetzt dadurch durch die Neuroathletik, C-Health, neurozentrierten Ansatz natürlich den Fokus nochmal verschiebt und sagt, okay, wir gucken nicht auf die Bewegung, sondern wir gucken aufs Gehirn und gucken, wie das Gehirn dann die Bewegung verändert, ist ja eher so eine neurozentrierte Linse, mit der wir die jetzigen Therapie- und Rehabilitations- und Trainingsansätze quasi anschauen und da, wie du so schön gesagt hast, gerade quasi nochmal die Toolbox ein bisschen erweitern.
Ja, cool. Wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer sagt, ich habe hier etwas, eventuell schon Schmerz, oder ich möchte mich präventiv mal durchchecken lassen, wo kann man dich denn finden? Das kommt natürlich auch alles in die Shownotes, aber wo kann man dich denn besuchen?
Am einfachsten natürlich über luisewalter.de, Webseite oder mail@luisewalter.de. Und ich arbeite in Berlin. Teil meiner Kunden habe ich privat bei denen zu Hause. Ich arbeite in Kooperation mit einer Orthopädie- und Unfallchirurgie-Praxis am Leipziger Platz, also Ella Kellermann, die auch quasi den neurozentrierten Ansatz in die Praxis gerade tatsächlich mit mir integrieren, jetzt seit anderthalb Jahren, und man das quasi dann auch über die Praxis machen kann. Und ansonsten habe ich 2-3 Kooperationsstudios in Berlin, mit denen ich arbeite.
Also direkt Kontakt aufnehmen über die Website.
Webseite ist am
oder
einfachsten.
E-Mail. Genau. Falls Fragen sind, direkt an Luise. Ihr könnt die auch an mir stellen und ich leite die dann gerne weiter. Das funktioniert auch sehr gut. Genau. Gibt es denn noch 3 Tipps und Tricks, so Basics, die du den Zuhörern und Zuhörern an die Hand geben möchtest, um, wenn es um Schmerzen geht, oder das Gehirn, das zu fördern und zu fordern?
3 Tipps, gute Frage. Erstens Atmung, auf die Atmung einfach achten. Das, was Sie vorhin gesagt haben, diesen Leitertest einfach mal machen und dann 2. Stufe, den wirklich mal bewusst anzusteuern, sprich 3-mal richtig bewusst in die Hände auf den Bauch atmen, 3-mal bewusst richtig Hände im Rippenbogen quasi ansteuern und 3-mal bewusst richtig die Hände am Brustkorb ansteuern. Das erstmal Nummer 1, Atmung. Tipp Nummer 2, Körperwahrnehmung schulen, sprich, wenn irgendwas wehtut, darauf achten, tut das wirklich weh, tut das in jeder Bewegung weh, tut das in gewissen Bewegungsumfängen oder Geschwindigkeiten weh, weil erfahrungsgemäß die Bewegung, die wehtut, lernen langsamer zu machen. Mit langsamer rede ich von Slow Motion, also wirklich ganz gezielt in Millimetern die Bewegung nochmal ausführen, um dann zu gucken, okay, kann man damit den Schmerz quasi reduzieren. Tipp Nummer 3, Blicksprünge, weil das tatsächlich was ist, was man mit den Augen immer wieder mehr trainieren sollte. Sprich, wenn man gerade da sitzt und aufs Handy guckt, einen Punkt auf dem Handy oder einen Buchstabe auf dem Handy fixieren und dann in die Ferne gucken, sei es man guckt gerade auf irgendeinen Baum, dann irgendein Blatt oder irgendeinen Ast quasi fixieren und wieder zurück auf den Buchstabe springen und damit ein paar Wiederholungen machen, weil das eine Grundfähigkeit ist, die Akkommodation quasi von ferner Sicht, die vielen verloren geht und die auch einen indirekten Einfluss auf Schmerzbahn hat.
Meinst du eine bestimmte Entfernung? Also wirklich 50, 100, 150 Meter? Oder
so, dass man draußen noch was scharf sehen kann. Auch das ist bei jedem super individuell.
Mhm. Für die Brillenträger direkt Brille absetzen oder Brille erstmal auflassen?
Brille erstmal auflassen, weil man guckt ja auch so mit Brille. Mhm. Schwierig wird das immer bei Gleitsichtbrillen, aber das ist ein anderes Topic, Gleitsichtbrille. Aber auch die können das ja erst, also die haben ja trotzdem auch den ganzen Tag ihre Gleitsichtbrille auf. Von daher müssen die auch da in der Lage sein, die Blicksprünge hinzubekommen. Wenn man dann merkt, die Gleitsichtbrille ist vielleicht nicht ganz so ideal, dann ist man schon mal einen Schritt weiter und kann daran dann arbeiten. Aber das ist tatsächlich, diese Akkommodation von naher Fernsicht ist was, was so schnell verloren geht und was aber einen direkten Einfluss auf die Schmerzwahrnehmung und auf die Verschaltung von dem Input quasi haben kann, dass das was ist, was ich tatsächlich relativ vielen Kunden auch mitgebe.
Okay. Also, der Zuhörer hat jetzt ein gutes Portfolio, sich entweder präventiv oder rehabilitativ sich um seinen Körper zu kümmern.
Definitiv, hoffentlich.
Ansonsten ist die Fahrt nach Berlin gebucht.
So sieht's aus.
Luise, ich danke dir für deine Zeit, für die vielen Informationen. Ich hoffe, das war greifbar für den einen oder anderen und sind noch dran geblieben. Ja, Luise, ich wünsche dir in dem Falle einen wunderschönen Tag, auch den Zuhörern.
Danke, und bedanke ebenso.
Bedanke mich für deine Zeit und die vielen Infos.
Herzlichen Dank.
Bis dann, ciao.
Bis dahin, ciao.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.